Und der heutige steht im Römerbrief Kapitel 15.
Das bitte ich einmal aufzuschlagen. Nur den ersten Abschnitt. Der ist wichtig, auch für unsere Zeit. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und an dieser Stelle will ich erst schon einmal stoppen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie sind wir denn gerecht geworden? Nochmal meine Frage. Wie sind wir denn gerecht? Durch den Glauben. Der Abschnitt hier bezieht sich, da wir nun, wenn wir auch gucken wollen, wie denn, wir gehen einmal in Kapitel 4 und da geht es, das ist ja das große Glaubenskapitel im Römerbrief, mit dem Bezug auf Abraham als den Vater des Glaubens, als Vorbild, was Glaube bedeutet. Welches Beispiel bei Abraham wird herbeigezogen, um einen neutestamentlichen Glauben zu charakterisieren? Es geht um dieses Beispiel mit der Opferung Isaaks, wo Gott vorneweg versprochen hatte, durch diese Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Er hatte ja vorneweg schon mal einen eigenen Versuch gemacht, wie er den Nachkommen denn produzieren könnte. Idee seiner Frau war das gewesen. Nämlich, weil Sarah selber nicht schwanger geworden war und auch nicht schwanger werden konnte, einfach weil sie dann schon zu alt war, hat sie gedacht, sie müssen der Verheißung Gottes nachhelfen und sie soll doch Leihmutterschaft praktizieren. Das, was jetzt in den letzten Jahren in der Ukraine ganz modern gewesen ist. Damit sich die westlichen Frauen ihre Figur nicht verderben, haben sie ukrainische Frauen ihre Kinder austragen lassen. Und, wie gesagt, das ist keine moderne Erfindung, das gab es damals schon. Man kann sich nebenbei gesagt nicht auf diese biblischen Beispiele berufen und sagen, das hat ja schon Hagar gemacht, also ist das eine Methode, die Gott gut heißt. Das war beiseite gelegt. Gott hatte seinen Engel gesandt und hat dann gesagt, als beide schon deutlich über das Alter raus waren, Abraham 100 und Sarah 90 Jahre alt waren, dass sie übers Jahr einen Sohn gebären würde. Und dann hat sie gelacht, er kennt diese ganze Geschichte. Und dann, wir wissen nicht genau wie viele Jahre, ich schätze mindestens 12 Jahre später, war, nachdem also schon Ismael verjagt worden war und dieser verheißene Erbe herangewachsen ist, mit einem Mal der Auftrag Gottes, ihn zu opfern. Und Abraham macht das. Und hier wird erklärt, warum. Das kann man aus dem unmittelbar aus dem Text im ersten Buch Mose gar nicht unmittelbar herausfinden. Aber hier wird es logisch und hier wird es durch Gottes Geist erklärt. Er glaubte Gott, dass er ihn auch aus den Toten auferwecken könnte. Er hatte, also Abraham hatte, einen neutestamentlichen Glauben. Deswegen ist er bis heute der Vater des Glaubens. Er war bereit, Isaak zu opfern, weil er wusste, weil er sich hundertprozentig auf Gott verlassen hat, dass er sein Wort hält. Und er hatte gesagt, durch diesen werden alle Völker gesegnet werden. Er konnte nicht wissen, wie. Gott hat ihn gleichsam aus den Toten auferstehen lassen. In dem Moment nämlich, als er bereit war, ihn zu opfern, ruft der Engel vom Himmel, Abraham, Abraham. Jetzt weiß ich, dass du mir vertraut hast und es kommt das stellvertretende Opfer, genau wie Jesus. Und es wird dann der Stellvertreter für Isaak geopfert. Das ist eines dieser unzähligen Beispiele der unfassbaren Weisheit Gottes, wie umfassend er damals schon, Jahrtausende vorneweg, die Heilsgeschichte vorbereitet hat. Und jeder Glaubende konnte das damals schon erfassen. Das bedeutet natürlich, dass unser Glaube mindestens diese Qualität haben muss, weil wir nicht nur in der Vorschattung, sondern in der Realität selber groß werden. Dieser Glaube des Abraham ist gleichzeitig die Basis für unsere Rechtfertigung. Und das kann man im Kapitel 4, Vers 16 lesen. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben, sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Und damit ist Abrahams Glaube, hat gleichzeitig eine zweite, wie soll ich sagen, Generationsfolge begründet. Es gibt die Generationsfolge der natürlichen Abstammung, der Söhne Abrahams, das ist das Volk Israel. Und es gibt die geistliche Kindschaft, wir alle sind ebenfalls Söhne Abrahams. Und deswegen, aus diesem einzigen Grund, werden uns die Verheißungen Abrahams zugerechnet, die Verheißungen Israels zugerechnet, wenn wir uns als seine Kinder erweisen. Dieser Abraham ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, so geht es dort weiter, im Kapitel, im Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Der ist unser aller Vater vor Gott, den er geglaubt hat, dass er die Toten lebendig macht und ruft, das, was nicht ist, dass es sei. Und damit haben wir dieselbe Qualität, die wir im Hebräerbrief Kapitel 11 finden. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das bedeutet, Glaube ist in der Lage, oder hat eine Qualität, echter Glaube hat eine Qualität, eine schöpferische Qualität, das ins Leben zu rufen, was nicht ist. Da müssen wir uns immer wieder prüfen, dass wir nicht aus dieser Qualität des Glaubens herausfallen. Ich sage heute, mit einigen Jahrzehnten Erfahrung ist es etwas leichter geworden. Ich kann nicht sagen, dass es immer leicht ist, aber ich erinnere mich an diese Schwierigkeiten meiner Anfangsjahre in der Nachfolge Jesu. Es ist einem noch so bewusst, dass man keine Sicherheit hat, keine Absicherung, außer das Wort Gottes. Heute habe ich so viel Erfahrung mit Gott gesammelt, dass diese Frage nicht mehr steht. Heute steht die Frage, werde ich in der Lage sein, alle Steigerungen der Tests zu bestehen? So ungefähr eine Frage, die man sich stellt als Schüler. Wird ja immer ein bisschen schwerer. Wenn das gleich bleiben würde, hätte man zum Schluss alles Einsen. Ja, weil man ja jedes Mal immer neu lernt und dann ist man irgendwann, hat man es drauf. Aber wir werden immer neu herausgefordert. Deswegen kriegt man das eben auch nur mangelhaft hin. Aber Gott gibt uns Gelegenheiten zum Üben. Das ist ja der Text von heute. Aber die Qualität dieses Glaubens ist am Nicht-Seienden so festzuhalten, als ob er schon da ist. Und da gehen wir nochmal zurück zu Abraham. Als er das Messer hebt, kann er das nur machen, weil sein Glaube so ist, dass wenn Gott ihm das befiehlt, diesen Sohn zu opfern, er ihn eben wieder lebendig machen wird, weil er gleichzeitig das Versprechen ist, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Durch diesen. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde. Menschlich gesehen war dann keine Hoffnung. War der einzige Sohn? Ismael war ausdrücklich von Gott bestätigt als nicht der verheißene Nachkommen. Menschlich gesehen gab es dann keine Chance mehr. Und genau dort beginnt die Qualität Gottes. Die Qualität göttlicher Verheißung. Es geht immer über unsere menschlichen Möglichkeiten. Immer über unser Fassungsvermögen hinaus. Das bleibt schwierig, finde ich. Außer, wenn wir ganz eng mit Gott verbunden bleiben. Und ich sage euch das nochmal. An dem Beispiel von Abraham kann man merken, dass das eben für fehlbare Menschen gilt. Abraham hat manche Fehler gemacht. Zweimal sogar dieselben. Seine Ehefrau verleugnet und sie als Schwester ausgegeben, was ja zumindest eine Halbwahrheit gewesen war. Aber aus Angst, dass er geschlachtet wird und sie weggenommen kriegt, hat er dann einfach zweimal dieselben Fehler gemacht. Und trotzdem steht Gott zu. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir trotz unserer Schwachheit, wenn wir den Jesus Christus festhalten, an Jesus Christus festhalten, die Errettung unserer Seele davon tragen.
Ich glaube auch, Gott will das ja in unseren Herzen hineinbringen. Ne? Und manchmal stehen wir selber im Weg mit unserem Verstand und denken, nee, das geht nicht. Wenn mein Auto nach links fährt, muss ich nach links fahren, das geht nun mal nicht anders. Aber
Auto oder Straße?
Straße geht auch, ja. Ist egal. Ich sag mal so, ja, ich habe nicht das beste Beispiel jetzt. Aber ich sag mal so, Gott stellt uns immer wieder an so eine Beispiele heran, wo wir immer wieder lernen können, okay, will ich jetzt, dass mein Verstand hier tickt, oder will ich drüber raus und will wissen, was Gott an dieser Stelle wirklich hat?
Das hat was mit unserer Blickrichtung zu tun. Mhm. Und das sagt der nächste Vers. Und er wurde nicht schwach im Glauben, indem er auf seinen eigenen Körper sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er nimmt diese Dinge wahr, er blendet das nicht aus, aber er wurde nicht schwach im Glauben. Warum? Sagt der nächste Vers. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also, die Frage des Zweifels ist die entscheidende Kriterium, ob unser Glaube wächst oder scheitert. Nicht der Blick auf die Umstände. Es wird immer gesagt, guck nicht auf die Umstände. Das, denke ich, ist für eine Nüchternheit durchaus notwendig. Das heißt ja ausdrücklich, ja, indem er auf seinen eigenen Leib sah. Er hat gesehen, es geht nicht. Und trotzdem hält er an der Verheißung Gottes fest. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich sage das für uns als Gemeinde. Ich beobachte seit Jahrzehnten sehr viel Unnüchternheit. Man blendet die Tatsachen aus und meint damit, sein Glauben zu fördern. Ich fürchte, das ist eher eine Methode, seine Zweifel festzuhalten. Man merkt, dass man zweifelt. Und statt die Verheißung Gottes zu nehmen, blendet man die Realität aus. Bei Abraham ist es anders gewesen. Er hat das nüchtern gesehen. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir nüchtern die Grenzen sehen. Dass wir sagen, okay, kriegt man nicht hin. Ist menschlich unmöglich. Aber nur dann, wenn Gott es versprochen hat, dann ist es Realität. Dieser Blick ist deswegen so wichtig, weil ich immer wieder sehe, dass Menschen Dinge versuchen festzuhalten, die Gott gar nicht verheißen hat oder in einen ganz anderen Zusammenhang gesagt hat. Man greift sich, ich sage, das klassischste Beispiel der letzten Jahre war das Gebet des Jabes. Das war das Gebet des Jabes. Das kann auch durchaus ein Rema, also ein in die Situation hineingesprochenes Wort Gottes für heute sein. Aber man kann sich das einfach nicht greifen und sagen, er halte alles übel von mir fern. Das steht ja in der Bibel. Dann versuche ich die Realität auszublenden. Wenn ich sage, ich bin voll im Übel, ja, du hast aber mal einem glaubenden Mann gesagt, dass du alles von ihm fernhalten willst, was ist bei mir anders? Dann nähern wir uns einem Gläubigen, einem Verhalten des Glaubens an. Aber nicht das einfach wegzudrücken. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Wie wusste er das?
Weil es ihm gesagt hat. Mehr überhaupt.
Bitte?
Dadurch, dass Sarah überhaupt gesagt kommen.
Ja, nee, aber das war ja schon eine Weile vorne weg gewesen.
Ja, aber das ist ja auch schon ein Beweis.
Ja, richtig. Einerseits solche Erfahrungen, aber ich sage das, durch Gnade. Glaube können wir nicht machen. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen ist eine Beziehung zu Gott immer auch eine Antwort auf seine Liebe. Es geht immer von ihm aus. Er hat uns zuerst geliebt. Dann ist die Frage, antworten wir doch. Nehmen wir das jetzt. Ist uns das jetzt in dieser Osterzeit wirklich wichtig? Ist das, dass einer stellvertretend die Last unserer Sünden getragen hat. Wirklich kostbar. Dann und nur dann kann und werde ich ihm vertrauen. Das aber wurde ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Also dieses Festhalten an dem, was Gott versprochen hat, ist Gerechtigkeit. Ich erinnere mich gut. Das waren die Kämpfe zwischen meinem 15. und 17. Lebensjahr. Bis ich das verstanden habe. Gerechtigkeit ist nicht zuerst das richtige Tun. Das ist die Folge. Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Indem ich den Weg, den einzigen Weg, den Gott den Menschen anbietet, ernst nehmen. Und der heißt Vergebung. Der heißt, die Strafe für unser Sinn liegt auf ihm. Ich kann es nicht abarbeiten, ich kann es nicht wieder gut machen, ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann es hingeben und als abgenommen und in die Tiefe des Meeres geworfen glauben. Und wenn ich das tue, dann rechnet Gott mir die Gerechtigkeit des Christus zu. Das heißt, gerecht gemacht durch den Glauben. Denn nicht nur um seinetwillen steht das geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unser Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Dieser ist um unser Sinnwillen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Das bedeutet auch als Zeichen unserer Rechtfertigung, als Beweis. Das dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, ist der ultimative Beweis, dass das Opfer für die Sünde auch angenommen worden ist. Sonst, wenn er nur gestorben wäre, müsste man immer noch hoffen, dass das genügt, wie früher bei den Tieropfern. Es hat das die Tieropfer haben die von Mose angeordnet, oder durch Mose angeordnet, hat das Bewusstsein der Sünde nicht weggenommen. Weil immer die neue Erinnerung war, spätestens nach Jahresfest bei dem großen Versöhnungstag, beim großen Sühnopfer, war wieder die Erinnerung. Musste man sich wieder alles in Erinnerung rufen und sagen, was habe ich dieses Jahr alles falsch gemacht. Hier auf diesen Sündenbock draufgelegt, damit er dann in die Wüste gejagt wird, der andere geschlachtet, als Zeichen, dass eigentlich ich den Tod verdient habe. Das ist mit Jesus ein für alle Mal gelöst. Er hat alle unsere Sünde weggenommen. Und deswegen, als Beweis dafür, ist er aus dem Toten auferweckt worden. Und diese Qualität hat der Glaube. Und dann sind wir in Kapitel 5, weil wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Beste. Deswegen ist das auch das wirklich das Zentrale. Frieden mit Gott. Das, was ihr montags verkündigt. Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus. Durch das Blut seines Kreuzes. Theologische Formulierung. Das ist das, was man dann im Detail den Menschen weitersagen kann. Aber der Friede entsteht aus der Gerechtigkeit. Dass ich raus bin aus der Hetze, immer alles wieder gut machen zu müssen und auch selber zu machen. Durch ihn, das ist nicht der Friede, sondern durch Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Diese Verse sind so voll. Auch da erinnere ich mich, als sie das erste Mal lebendig geworden sind. Ich habe das wieder und wieder und wieder und wieder gelesen. Wahnsinn. Durch ihn, also durch Jesus, der ja dessen Wesen sich nie ändert. Der nie einen Fehler gemacht hat und auch nie einen machen wird. Der eins mit dem Vater ist. Der die ganze Gerechtigkeit Gottes den Menschen nahegebracht hat. Und ich finde, sie ist manchmal schwer zu verstehen. Oder? Fand ich zumindest. Heute ist es auch wieder ein bisschen anders. Aber die ersten Jahre meiner Nachricht. Warum sagt ihr das so? Ich war ganz anders geprägt. Eben. Es hat mich irritiert, wenn er von den Pharisäern gefragt wird, warum machst du das oder warum machen deine Jünger das? Und er antwortet nicht treuherzig, so wie ich das gelernt hatte, sondern auch ich will eine Frage an euch stellen. Wenn ihr mir die beantwortet, beantworte ich euch eure. Da habe ich gedacht, so unhöflich, warum geht es? Das war für mich ein schwieriger Prozess, zu verstehen, dass Gott wirklich dem Verkehrten entgegenstreitet, und zwar immer. Nicht nur, wenn er mal zornig ist. Und zu lernen, in ähnlicher Weise zu reagieren, finde ich, ist ein schwieriger Prozess, fand ich. Aber ungeheuer segensreich. Aber das Schöne ist, durch Jesus haben wir Zugang zu der Gnade. Das ist also nicht nur einmal geschehen bei unserer Lebensübergabe oder bei unserer Beichte, wie immer man das nennt, oder bei unserer Taufe, sondern haben wir Zugang. Das ist ein fortwährender Prozess. Das hört nicht auf, bis an unser Lebensende. Ist in Jesus Christus immer der Zugang zum Vater.
Unsere Aufgabe ist nur daran zu glauben.
Also steht ja noch im Vers 2. Verstehen wir mit des Glaubens auf die Zugang haben. Also wir haben trotzdem einen Anteil, also ohne den geht's nicht.
Genau. Durch ihn haben wir zu der Gnade Zugang im Glauben. Und das ist genau wieder der Punkt. Deswegen ist das nicht legitim, das, was uns geschenkt ist, durch Zweifel wieder brüchig zu machen. Zweifel sind vom Teufel, das reimt sich auf Erzgebirgisch. Aber das hat wirklich was. Zweifel sind vom Teufel. Das ist eine der geläufigsten Waffen, mit denen er Gläubige angreift. Und deswegen müssen wir uns an Menschen, an Männern wie Abraham ein Beispiel nehmen, die als Väter des Glaubens nicht gezweifelt haben. Die Verheißung Gottes festhalten. Das ist unser Vater. Das wird uns nicht weggenommen. Das wird uns nicht geschenkt. Aber der Weg, wie wir dazu kommen, der wird uns hier gezeigt. Das Schöne ist, wir haben Zugang zu dieser Gnade durch mittels des Glaubens, in der wir stehen. Der müssen wir nicht immer wieder nachjagen. Diese Gnade ist wie ein sicherer Felsen. Diese Gnade ist ein Ort, ist eine Heimat, eine Geborgenheit, mitten in dieser verrückten Welt. Mitten in dem, was uns angreift oder beunruhigt oder schwach machen will. Wir stehen mittels des Glaubens in dieser Gnade. Zugang zu Gott und stehen da drin. Das heißt, der Friede ist nicht eine Episode und dann beginnt wieder der Krieg, sondern das ist unser dauerhafte Berechtigung, die soll uns streitig gemacht werden. Aber wir müssen uns nicht auf diesen Streit einlassen. Es wird uns immer wieder gesagt, wenn der Teufel mit seinen lügenhaften und zweifelhaften Gedanken anklopft, müssen wir uns nicht mal selber mit ihm auseinandersetzen, sondern wir weisen das weg und sagen das, komm mit deinem Kram zu meinem Chef. Mit dem kannst du dich auseinandersetzen. Damit ist er fertig. Und bleibt in der Gnade. Und jetzt kommt was Merkwürdiges. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Merkwürdig, weil das ein Ausdruck ist, den wir im Alltag kaum gebrauchen. Wir rühmen uns. Was bedeutet das wirklich? Versuch's mal umgangssprachlich. Was heißt das, wir rühmen uns? Deswegen ist ganz wichtig, dass man das einfach mal darüber redet, weil das ganz wenig benutzt wird. Sagt er? Ja?
Wir erheben uns irgendwie. Also rühmen ist ja was, ich erhebe jeden.
Nein, nein.
Nee. Wir halten uns dafür, dass wir in unsere Seite in Position stellen.
Nein, rühmen hat was mit unserem Reden zu tun. Lobendes Reden ist Rühmen. Wir rühmen uns. Merkwürdig, machen doch Christen immer gar nicht, oder? Sollen sie doch nicht machen, sollen doch nicht eingebildet sein. Richtig, sollen sie nicht. Wir rühmen uns, heißt aber, wir reden über diese Dinge und zwar positiv. Wir rühmen uns, bewusst uns, nicht wir rühmen Gott. Wir rühmen uns. Wir reden positiv über die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist das, was uns im Neuen Testament an anderer Stelle gesagt wird. Ebenfalls im Hebräerbrief. Dass wir uns gegenseitig ermuntern sollen. Wie wird man ermuntert? Indem man gute Dinge redet. An dieser Stelle gute Dinge darüber, dass unser Ziel ein unzerstörbares und gutes ist. von Gott schon vorbereitet. Darüber muss geredet werden. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Jetzt mal für die Bibelkenner. In welchem Zusammenhang steht denn die zukünftige Herrlichkeit nach Römer 8? Schade, mein Hände ist nicht. Bitte?
Also ohne Leiden, Leiden werden wir die zukünftige Herrlichkeit nicht sehen.
Die zukünftige Herrlichkeit entspricht dem Leiden, dem wir ausgesetzt sind. Das ist merkwürdig. Und das ist gerade etwas, was man, ich denke, von Anfang des Glaubens an versucht zu vermeiden. Das ist auch wirklich ein alttestamentliches Problem. Ach, was heißt ein Problem? Das ist zutiefst menschliche Natur. Man möchte nicht gerne leiden. Wirklich. Und das, ich sage auch ganz klar, das ist nichts Schönes. Leiden ist nichts Schönes. Denkt man. Außer, wenn das Leiden ein überschwängliches Maß an Herrlichkeit hervorruft. Wie kommt man dazu?
Also ich merke gerade jetzt so, wenn ich die Erlebnisse vergleiche von dem, was wir hier erleben oder was ich hier erlebe und was ich in Berlin erlebt habe. In Berlin hat mir jeder Kaffee geschmeckt, egal an welcher Ecke. Aber hier gibt es wirklich Schwierigkeiten. Hier gibt es zum Teil ja, Verfolgung, zum Teil Angriffe, zum Teil Streit mitten in der Ehe oder wie auch immer. Und man fragt Gott, ja bitte, kannst du mir jetzt eine Antwort geben? Und Gott ist einem näher als je zuvor.
Ja.
Gerade in diesem Moment, gerade in diesen riesigen Schwierigkeiten ist Gott so nah. Und das verspricht er auch in seinem Wort, dass er dort sein wird. Und daran können wir uns festhalten und ihn festnageln, weil das seine Wahrheit ist.
Also, das, was hier steht, ist gleichzeitig ein Auftrag. Nochmal, durch ihn haben wir, durch Jesus Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist unsere tägliche Aufgabe. Das sollte wenigstens, ich sage das so wirklich, wenigstens jeden Tag einmal unseren Mund füllen. Ich gebe mir Mühe, das von früh an, von der Andacht an, in meinen Mund zu nehmen. Das ist normales Christenleben. Und dann kommt noch was dazu. Und das ist der letzte Vers. Oder die letzten beiden Verse. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch. Und dann kommt eine Kette der Bedrängnisse. Als mir das erste Mal bewusst geworden ist, habe ich gedacht, habe ich ernsthaft gezweifelt, habe ich gesagt, ist das wirklich so gemeint? Das war dann schon, als ich entschieden hatte, Jesus nachzufolgen. Ich hatte damals einen richtigen Jeber, die Bibel, die ich ja in der Gemeinde schon ein paar Mal links und quer gelesen hatte, systematisch durchzulesen. Und als ich dann am Römerbrief war, bin ich lange dort hängen geblieben und habe den immer und immer wieder gelesen. Und dieses fünfte Kapitel hat mich sehr beschäftigt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ist denn der Apostel ein Masochist? Man kann sich doch nicht der Bedrängnisse rühmen. Man möchte die doch so schnell wie möglich hinter sich kriegen. Ich war bis dahin immer der Meinung, ich habe gerade noch eine Schwierigkeit, die ist so lebenszerstörerisch. Wenn ich die endlich geschafft habe, dann bin ich dort, wo ich hingehöre. Dann habe ich endlich alle Probleme gelöst. Dann habe ich das geschafft und dann kam das nächste und das war ein bisschen schwieriger. Und ich gedacht, okay, eine Sache noch. Das noch überwinden. Dann endlich muss das gute Leben kommen. Und dann kam das nächste kleines bisschen noch schwieriger. Und das ging immer und immer wieder. Und ich bin daran fast verzweifelt, weil ich gedacht habe, das ist kein normales Christenleben, bis ich zu diesem Abschnitt kam. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Ich habe bisher immer versucht, die zu vermeiden oder schnellstmöglich abzuschütteln oder wenigstens hinter mich zu kriegen. Wie kann man das rühmen? Wohlgemerkt, das geht erst, ganz wichtig, das geht erst, wenn das davor, der Vers davor klar ist, wenn wir uns der Gnade gewohnheitsmäßig rühmen, in der wir stehen. Erst auf dieser Basis, wenn nämlich mein Glaube nicht durch jeden Wind erschüttert wird, durch jede falsche Lehre oder fragwürdige Lehre oder durch jede zweifelhafte Überlegung. Erst wenn das klar ist, dann kann ich mich der zweiten Aufgabe stellen, dass ich mich auch der Bedrängnisse rühme. Und wer wissen will, was das heißt, der liest bitte einmal im 2. Korintherbrief Kapitel 11 und 12. Da schreibt der Apostel Paulus über seine Bedrängnisse. Und das hört gar nicht mehr auf. Aber da kann man verstehen, was es bedeutet, sich seiner Bedrängnisse zu rühmen. Es ist was überaus Kostbares. Es gibt nichts Besseres. Als durch diese mühsame Leidensgeschichte hindurch die Herrlichkeit Gottes hier in diesem Leben schon praktisch zu erleben. Heute darf ich Gott danken. Im Blick auf mein schon weit abgelaufenes Leben. Ich habe meine Kindheit über gelitten. An hunderten Krankheiten, an endlosen Schmerzen, an wirklichen Leiden in der Gemeinde, in der Familie, durch die frühzeitige Krankheit und den Tod meiner Mutter. Ich habe so gelitten, so dass man denkt, das zerreißt einen, als meine Mutter gestorben ist und unter unfassbaren Schmerzen, anders als heute, wo man Menschen betäubt mit Morphinen, hat die wirklich die Leiden des Todes durchlitten. Und wir waren als Familie schon abgekämpft. Und mein Vater hat bei ihr gewacht. Genau, ich war nur durch eine Tür getrennt. Und er kam zu mir und sagt, ich denke, Mutti geht jetzt. Dann bin ich hin, nachts oder gegen Morgen. Und dann zu sehen, wie die Tumore aufgebrochen sind und das Blut aus der Nase kommt. Und das ist schrecklich. Ich habe dann so geweint, ich habe gedacht, was soll in meinem Leben noch kommen? Ich habe wirklich, ich denke, 8 Jahre nie, nicht ein einziges Mal mehr geweint. Bis ich Gott angefleht habe und gesagt, Jesus, mein Herz ist so hart geworden, ich kann gar nicht mehr was empfinden. Mach mich wieder empfindsam. Bin ich bis heute dankbar, dass ich wieder Tränen habe. Aber das, ihr Lieben, um das einmal zu verdeutlichen, was das heißt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Danach habe ich verstanden, wie extremst wichtig diese Dinge von Kindheit an waren. Ich arbeite seit mehr als 40 Jahren mit Suchtkranken. Ich habe an vielen Dutzend Sterbebetten gestanden. Ich habe hunderte Angehörige begleitet durch die Erfahrung, die Gott mir rechtzeitig zugemutet hat. Und das, ihr Lieben, ist sich rühmen der Bedrängnisse. Ich könnte jetzt springen und sagen, ich weiß, was die Leiden des Todes sind. Ich habe das knappes Jahr durch. Und diese unendlich lange Zeit, bis dann daraus wieder die von Gott versprochene Genesung kam. Diese Wochen am Rande des Todes. Ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte euch Mut machen, dass egal welche Schwierigkeiten in das jeweils einzelne Leben auftreten, wir uns heute an dieses Wort erinnern. Wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit, die Jesus sowieso für uns hat, sondern auch jedes einzelne Bedrängnis. Weil, da kommt eine merkwürdige Aufzählung. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Und das Wort Geduld ist zu schwach. In der Elberfelder wird das besser übersetzt mit Ausharren. Geduld ist, ja, wenn man eine halbe Stunde aufs Essen warten muss. Ausharren ist, wenn man eine ganze Woche darauf warten muss. Das ist was anderes. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und da fürchte ich, dass unsere Geschwister in den Ländern der Verfolgung mehr lernen, von klein an mehr lernen. Ich war diese Woche so krank. Weil ich wusste, dass unsere Geschwister in Pakistan, diese über 60 Waisenkinder, seit Montag nichts mehr zu essen hatten. Weil einfach die Überweisung nicht rechtzeitig dorthin gekommen ist. Die hatten am vorangegangenen Freitag schon mal gefastet, einen Fastentag gemacht, um Gott anzurufen, ob er sie versorgt. Dann haben wir am Sonntag das Geld mitgeschickt. Dann hat es bis Mittwochabend, also bis Donnerstag gedauert, bis es dort angekommen ist und sie endlich das kaufen konnten. Das ist Ausharren, meine Lieben. Das sind Kinder. Das Ausharren bewirkt was? Bewährung. Und ich sage das gleich jetzt als Tipp hier für die Eltern mit noch kleinen Kindern, aber auch für die Eltern schon mit großen Kindern. Wir können diese Reihenfolge an Belastbarkeit nicht überspringen. Es braucht Bedrängnis, um ausharren zu lernen. Es braucht Ausharren, um sich zu bewähren. Es braucht Bewährung, um die Hoffnung nicht wegzuwerfen. Das ist eine lebendige Hoffnung. Wir kennen alle das Sprichwort, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Für mich ein ganz eindrückliches Beispiel. Ich sage wirklich, Gott hat mir das gezeigt. Es gab in Cancun, als wir dorthin gezogen sind, 1985, eine Frau. Meine Frau wird sich erinnern. Die hat von ihrer Jugend an gehofft, dass der Stöck von Ranken, so hieß dieser Mensch, sie heiratet. Und als er dann, ich weiß nicht mehr genau, das war 80 Jahre alt, die ganze Stadt hat sie belächelt. Und sie hat ihr Leben lang daran festgehalten. Der Stöck von Ranken hat ihr versprochen, bei dem war sie zur Hausmädchen als Dienstmagd gewesen. Und ich gehe von aus, er hat mit ihr geschlafen und hat gesagt, ich heirate dich später. Hatte sie entehrt, so war das zu der Zeit noch. Und sie hat ein Leben lang daran festgehalten. Ihr ganzes Haus ist nach und nach verfallen, weil ja der Prinz kommt, der sie dann heiratet. Ich weiß nicht, wie oft sie mir diese Geschichte erzählt hat. Die Bankkunden haben über sie gelacht. Sie hat mir unglaublich leid getan. Ich habe immer wieder versucht, ihr ein bisschen das Leben zu erleichtern. Und im Jahr, bevor sie starb, da war sie über 80, hat sie langsam diese Erkenntnis zugelassen, dass sie ein Leben lang einer falschen Hoffnung auf den Leim gegangen ist. Ein Leben lang. Nun wird er wohl nicht mehr kommen. Nee, habe ich gesagt, er wird nicht mehr kommen. Das Einzige, worauf sie hoffen können, ist Jesus Christus, nicht dieser Mensch. Das, ihr Lieben, ist keine lebendige Hoffnung. Aber wovon die Bibel redet, ist eine lebendige Hoffnung. die Bewährung, die aus dem Ausharren kommt, und das Ausharren, was aus den Bedrängnissen kommt, führt zu einer Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Weil? Weil die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Das ist der Grund. Und das, ihr Lieben, und das sage ich jetzt mal denen, die im Anfang stehen, noch in den ersten Jahren ihrer Nachfolge, diese Liebe Gottes durch den Geist Gottes in unser Herzen ausgegossen ist, woran zu merken? Dass wir darauf zurückgreifen können, egal wie schlimm unsere Umstände sind. Irgendwann erinnert uns Gottes Geist und sagt, dass die Liebe Gottes dadurch nicht erschüttert wird. Egal was um uns herum oder in uns oder mit uns passiert. Bezeugt uns Gottes Geist, dass die Liebe Gottes nicht aufhört. Und ich sage es nochmal für die Eltern. Mutet euren Kindern Herzen Bedrängnisse zu. Und den Erziehern. Mutet euren zu Erziehenden Bedrängnisse zu. Nur dann werden sie die Erfahrung machen können, sich, also Schwierigkeiten auszuhalten, bewährt zu werden und eine unzerstörbare Hoffnung zu kriegen. Auch eine unzerstörbare Hoffnung an die Liebe der Eltern. Deswegen ist die heutige Methode der Erziehung eine satanische Methode, die genau das zerstört. Die alle Schwierigkeiten versucht, den Kindern wegzunehmen, die alles einfach machen will und die genau dadurch Menschen schafft, die ihr Leben lang an der Fürsorge und Liebe zweifeln. Gott geht so nicht mit uns um, Gott sei Dank. Er züchtigt uns, weil nur die Bastarde, die man nicht für wert hält, der Züchtigung, einfach so laufen gelassen wird. Wir haben eine satanische Erziehungsmethode, die davon abweicht, weil sich die gesamte Gesellschaft, die Völker alle von Gott weggewendet haben. Umso wichtiger ist es, dass wir als Glaubende diesen Weg der Hoffnung selber vorlegen und von Generation zu Generation weitergehen. Bis Jesus wiederkommt. Amen.